SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Florian Mayer im Studio, herzlich willkommen. Nach den Schüssen in der Münchner Innenstadt am Vormittag sind neue Details bekannt geworden. Offenbar wurde ein mutmaßlicher Anschlagsversuch verhindert. Was bisher bekannt ist, hören Sie gleich zu Beginn. Außerdem hat Frankreich nach langem Ringen einen neuen Premierminister. Michel Barnier heißt er und dürfte auch sicher Ihnen nicht ganz unbekannt sein. Und beim Kranhersteller Tadano in Zweibrücken hat der Streik heute begonnen. Auch das eines unserer Themen bis 18 Uhr in der SR Info Bilanz am Abend. Kurz vor 10 heute Morgen tauchten die ersten Eilmeldungen aus München auf. Ein Mann hatte mitten in der Innenstadt in der Nähe des israelischen Generalkonsulats und des NS-Dokumentationszentrums das Feuer eröffnet. Kurz darauf kam die Meldung eines Großeinsatzes der Münchner Polizei. Mehrere Dutzend Schüsse seien gefallen. Und wie mittlerweile bekannt ist, wurde der Täter selbst von den Einsatzkräften getroffen. Sein Tod ist mittlerweile bestätigt. Das genaue Motiv ist noch nicht klar. Den bisherigen Erkenntnissen nach lässt sich ein Anschlagsversuch aber nicht ausschließen. Was bisher bekannt ist, berichtet Stefanie Wagner.
München, Maxvorstadt, gegen 9 Uhr am Morgen. In unmittelbarer Nähe des israelischen Generalkonsulats bemerken Einsatzkräfte der Münchner Polizei eine verdächtige Person mit einer Langwaffe im Anschlag. Der blonde junge Mann, nach Polizeiangaben ein 18-jähriger österreichischer Staatsbürger, eröffnet das Feuer, schießt mit seinem altmodisch anmutenden Repetiergewehr auf die 5 Beamten. Diese schießen sofort zurück, treffen den Schützen schwer. Er verstirbt noch am Tatort. Die Polizisten bleiben unverletzt. Keine weiteren Personen sind am Vorfall beteiligt. Augenzeuge Tim R. arbeitet in einem Büro in der Nähe des Tatorts. Er bemerkt den Schützen schon kurz vor dem Polizeieinsatz. Da habe der Täter bereits wahllos auf das Konsulatsgebäude geschossen.
Mit einer Waffe aus dem gefühlt 18. Jahrhundert, mit Bajonett vorne dran. Also so ein 1,5 Meter langes Ding und ballert einfach willkürlich auf die Fassade vom Konsulat. Läuft auch völlig, also nicht orientierungslos, aber so planlos durch die Gegend. Hackt dann irgendwann mal mit dem Bajonett auf das schusssichere Glas ein.
Wenig später werden Tim und seine Kollegen von Polizisten aus dem benachbarten Bürogebäude geholt. Die Beamten rücken nach dem Vorfall mit einem Großaufgebot an, sperren den Tatort großräumig ab. Insgesamt rund 500 Beamte waren laut Innenminister Joachim Herrmann in der Münchner Innenstadt im Einsatz. Teils unter hohem persönlichen Risiko, betonte der Innenminister. Zum Motiv des Täters, möglicherweise ein Islamist, könnten derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Ein möglicher Zusammenhang mit dem heutigen Jahrestag des Olympia-Attentats von 1972 auf die israelischen Sportler sei Gegenstand der Ermittlungen, so Herrmann.
Die Hintergründe der Tat müssen erst noch weiter aufgeklärt werden. Was war die eigentliche Motivation des Täters und. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass wir heute schon feststellen können, die Polizei hat hier einmal mehr schnell, richtig und konsequent gehandelt und konnte eine Lebensbedrohung für andere Menschen dadurch unterbinden.
Unter anderem mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und dem Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter hatte sich der Innenminister am Nachmittag vor Ort ein Bild der Lage gemacht. In einem Statement betonten sowohl Söder als auch Reiter, man nehme den Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen in München und ganz Bayern sehr ernst. Beide dankten den Einsatzkräften für ihr schnelles Handeln. Sie hätten Schlimmeres verhindert.
Unterdessen haben sich die österreichischen Sicherheitsbehörden in der Sache zu Wort gemeldet und mehr Informationen zum Täter geliefert. Silke Hane mit den Details.
Das österreichische Innenministerium hat bestätigt, dass es sich beim Schützen von München um einen österreichischen Staatsbürger mit bosnischen Wurzeln handelt. Der österreichische Verfassungsschutz habe vergangenes Jahr Anzeige gegen den Mann wegen Verdachts auf terroristische Vereinigung eingebracht, bestätigte ein Sprecher des Ministeriums dem ARD-Studio Wien. Laut Informationen der Austria Pressagentur APA handelte es sich bei dem Mann aber nicht um einen sogenannten Hochrisikogefährder. Auf seinem Handy waren laut APA Hinweise auf eine Nähe zu islamistisch-terroristischem Gedankengut gefunden worden. Er wurde daraufhin bei der Salzburger Staatsanwaltschaft angezeigt. Das Verfahren sei aber eingestellt worden. Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat diese Informationen noch nicht bestätigt. Österreichs Innenminister Gerhard Kahner sagte zu dem Vorfall, die österreichischen und deutschen Sicherheitsbehörden seien im intensiven Austausch. Der österreichische Geheimdienst DSN hat Kahner zufolge außerdem Kontakt mit der israelischen Botschaft und der israelischen Kultusgemeinde in Österreich aufgenommen. Die Sicherheitsmaßnahmen seien erhöht worden.
Wir kommen nach Frankreich. Der mutmaßliche Plan von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wäre ja fast aufgegangen. Kaum ein Otto-Normalbürger dürfte über die Zeit der Olympischen Spiele in Paris an die problematische politische Lage im Land gedacht haben. Zumindest nicht sonderlich intensiv. Die Realität setzte mit Vergabe der letzten Medaillen allerdings schnell wieder ein und die Suche nach einem neuen Premierminister wurde zum nächsten mittleren Fiasko für Macron. Einen Premier aus dem Linksbündnis, das als stärkste Kraft aus den Wahlen hervorging, wollte er nicht akzeptieren. Erster Vorschlag damit abgelehnt. Jetzt, rund zwei Monate nach diesen vorgezogenen Parlamentswahlen, steht fest, der frühere EU-Kommissar Michel Barnier wird das Amt übernehmen. Und die ersten Reaktionen in Frankreich fallen extrem negativ aus. Aus Paris, Julia Borutta.
Es hagelt erboste Botschaften. Ein Stinkefinger für die Franzosen. Wollen die uns veräppeln? Demokratieverweigerung auf ihrem Höhepunkt. Diese Zeilen stammen von den politischen Anführern des Linksbündnisses. Allesamt sind fassungslos, dass Präsident Macron einen Premier aus den Reihen der konservativen Republikaner ernannt hat und nicht aus den Reihen des Linksbündnisses NFP, das bei den Neuwahlen im Juli die meisten Sitze errungen hatte. Die Linken haben deshalb bereits ein Misstrauensvotum gegen Barnier angekündigt. Marine Tondelier von den Grünen. Die uns gewählt haben, dachten, es würde sich etwas ändern. Mehr Respekt für die Sozialpartner, für das Parlament, die Wähler, weniger von oben herab regieren, weniger Missachtung. Heute wurde in dieser Hinsicht das mit Abstand schlechteste Zeichen gesetzt. Dass sich Präsident Macron für den konservativen Republikaner Michel Barnier entschieden hat, erscheint in der Tat paradox. Zwar ist der ehemalige Minister und EU-Binnenmarktkommissar, der für die Europäische Union den Brexit verhandelte, ein erfahrener Politiker. Doch seine Partei hatte sich erstens nicht an dem Block gegen den rechtsnationalistischen Rassemblement National beteiligt, zu dem Macron selbst aufgerufen hatte, und zweitens haben die Republikaner vergleichsweise wenig Sitze im Parlament. Jean-Luc Mélenchon, Wortführer der Linkspartei LFI, hat deshalb umgehend zu einer großen Demonstration am Samstag aufgerufen und erklärt,
L'élection a donc été volée au peuple français.
Die Wahl ist dem französischen Volk gestohlen worden. Die Botschaft des Wahlergebnisses wurde geleugnet. Jetzt haben wir einen neuen konservativen Premierminister mit Duldung und vielleicht sogar auf Vorschlag des rechtsnationalistischen Rassemblement National. Und das, obwohl doch der zweite Wahlgang ganz und gar darauf ausgerichtet war, einen Sieg des RN zu verhindern. In der Tat hat die Partei Marine Le Pens Präsident Macron zugesichert, vorerst nicht gegen die Regierung Barniers vorgehen zu wollen. Le Pen fand anerkennende Worte für Barnier. Er sei ein Mann, der es verstehe, mit allen politischen Lagern in den Dialog zu treten, auch mit dem RN. Dies sei wichtig, um Kompromisse zu finden. Wir erleben eine chaotische Situation. Wir werden sehen, ob es Herrn Barnier gelingt, wenigstens dafür zu sorgen, dass der Haushalt ausgeglichen werden kann. Am Ende, so scheint es, sind die Verlierer der Wahl die Gewinner. Und Marine Le Pen hat wieder alle Trümpfe in der Hand. Denn ihre Partei ist das Zünglein an der Waage. Nur wenn Barnier es schafft, den Rassemblement National einzubinden, kann er das Misstrauensvotum der Linken überstehen. Wenn nicht, könnte der RN mit den Linken gegen Barnier stimmen.
Die Unionsfraktion trifft sich gerade zur Klausur im brandenburgischen Neu-Hardenberg. Das Hauptthema des Treffens, die Vorbereitungen zur Regierungsübernahme im nächsten Jahr. Und auch wenn CDU-Chef Friedrich Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt das gerne ganz im Vordergrund sehen wollen, steht auch die Forderung Merz an die Ampelregierung im Fokus. Das Ultimatum, dass bis nächste Woche Dienstag Zugeständnisse seitens der Regierung bei einer Beschränkung der Zuwanderung gemacht werden müssen. Sonst wären alle Gespräche mit der Union darüber hinfällig. Was Merz mittlerweile übrigens nicht mehr als Ultimatum verstanden wissen will. Mehr von Eva Ellermann.
Das Thema Migration ist auch Top-Thema der Union bei ihrem Routinetreffen. CDU-Fraktionschef Merz hat noch einmal seine Forderung an die Bundesregierung bekräftigt. Sie soll bis zum kommenden Dienstag verbindlich erklären, dass Flüchtlinge an den deutschen Grenzen gestoppt werden. Sonst will die Union aus den Migrationsgesprächen mit der Ampelkoalition aussteigen. Rechtlich ist jedoch umstritten, ob Deutschland so eine Zurückweisung von Menschen an seinen Grenzen beschließen kann. Merz teilt diese Bedenken nicht, sondern sagt, die Bundesregierung weiß, dass das rechtlich zulässig und möglich ist. Von einem Ultimatum will Merz nicht sprechen. Er fordert aber eine schnelle politische Entscheidung.
Wir brauchen hier keine langen Diskussionen mehr. Und deswegen habe ich eine Bitte geäußert, nämlich, dass wir jetzt schnell entscheiden. Und wenn die Bundesregierung sich zu einer schnellen Entscheidung nicht in der Lage sieht, dann gibt es aus unserer Sicht keinen weiteren Beratungsbedarf, jedenfalls keinen mehr mit uns. Wenn sich die Bundesregierung oder Teile der Regierung darüber empören, dann zeigt es, dass sie offensichtlich immer noch nicht verstanden haben, was jetzt eigentlich entschieden werden muss.
Auch CSU-Landesgruppenchef Dobrindt kritisiert rechtliche Bedenken innerhalb der Bundesregierung. Er spricht von ständigen Ampelausreden, die nicht hinreichend und meistens auch falsch seien. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, hatte nach der ersten Gesprächsrunde von Regierungs- und Oppositionsvertretern zugesagt, dass bestimmte Punkte rechtlich geprüft werden. Diese Prüfungen laufen derzeit.
Und auch die SPD-Fraktion trifft sich zeitgleich zur Union zu ihrer Klausur. Ebenfalls in Brandenburg, allerdings im rund 120 Kilometer entfernten Nauen. Auch dort gibt es genug aufzuarbeiten, nicht zuletzt die katastrophalen Wahlergebnisse in Thüringen und Sachsen für die Sozialdemokraten. Aber selbstverständlich spielt die Merz'sche Aufforderung an die Ampelregierung in der Migrationsdebatte auch dort eine Rolle. Und auch wenn Friedrich Merz von einer Bitte spricht bei der SPD, wird das Ganze klar als Ultimatum verstanden, berichtet Barbara Kostolnik.
Das Leben leichter machen, so lautet ein Motto der Klausur. Leicht läuft derzeit wenig für die SPD. Die Wahlergebnisse von Sachsen und Thüringen sehr ernüchternd, nennt sie der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich. Die Stimmung ist dementsprechend trübe, trotz strahlendem Sonnenschein im idyllischen Gut Groß-Benitz in Brandenburg. Das Ultimatum von CDU-Chef Friedrich Merz in der Migrationsdebatte sorgt hier ebenfalls nicht für Heiterkeit.
Ich bin etwas verwundert, dass unter Demokratinnen und Demokraten Ultimaten gestellt werden. Ein Ultimatum ist in dieser Situation überhaupt nicht hilfreich. Das dient auch gar nicht den Sorgen, die die Menschen haben.
Friedrich Merz hat auf einer Wahlkampfveranstaltung erklärt, weitere Gespräche mit der Bundesregierung gebe es nur, wenn eine verbindliche Ansage vorliege, dass Flüchtlinge an den Grenzen zurückgewiesen würden. Rolf Mützenich geht nur kurz auf diese Forderung ein.
Die Bundesregierung hat etwas vorgelegt. Vielleicht kann man da auch noch mal weitere Maßnahmen hinbekommen.
Rechtssicher müsste es allerdings schon sein. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat bereits gesagt, sie sei offen für alles. Das sehen auf der Fraktionsklausur der SPD beileibe nicht alle so. Hinter verschlossenen Türen wollen die etwa 200 Abgeordneten das mit dem Bundeskanzler beraten. Zum offenen Streit soll es nicht kommen, auch weil am 22.09. weitere richtungsweisende Wahlen in Brandenburg stattfinden. Verliert die SPD die Wahl und kann zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung nicht den Ministerpräsidenten stellen, dürfte es mit der Ruhe in der SPD endgültig vorbei sein.
Und damit ist es 17.42 Uhr. Sie hören die SR-Infobilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Zeit für die Nachrichten mit Roswitha Böhm.
Der wirtschaftliche Schaden durch organisierte Kriminalität hat sich in Deutschland innerhalb eines Jahres verdoppelt. Das geht aus dem Lagebild hervor, das Bundesinnenministerin Faeser heute in Berlin vorgestellt hat. Demnach betrug die Schadenssumme im vergangenen Jahr 2,7 Milliarden Euro. Mehr als die Hälfte entfiel auf den Bereich Cyberkriminalität. Nach wie vor betreffen die meisten Ermittlungsverfahren im Bereich organisierte Kriminalität den Rauschgifthandel. Ihr Anteil lag im vergangenen Jahr bei 40%. Gestiegen ist unter anderem die Zahl der Fälle von Schleuserkriminalität und Geldwäsche. Im Saarland gibt es keine Daten über Heimreisen von Geflüchteten. Das haben das Innenministerium, die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit und die Bundespolizei auf SR-Anfrage mitgeteilt. Demnach werden solche Reisen noch nicht statistisch erfasst. Bund und Länder würden darüber aber bald Gespräche führen. Die Bundesregierung hatte in der vergangenen Woche in einem Sicherheitspaket festgelegt, dass Geflüchtete, die ohne triftigen Grund in ihr Heimatland reisen, ihren Schutzstatus verlieren. Vor dem Hintergrund angedrohter Werksschließungen bei Volkswagen bringt die IG Metall die Vier-Tage-Woche ins Spiel. Die Vorsitzende Benner sagte, sie wolle nichts unversucht lassen, um die Beschäftigung zu sichern. Wichtig sei, dass Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen bei dem Autohersteller vom Tisch kämen. Die IG Metall wolle die für Herbst geplante Tarifrunde bei VW vorziehen. Volkswagen hatte am Montag ein Sparprogramm angekündigt. Dem Unternehmen fehle jährlich der Absatz von rund 500.000 Euro. Das entspräche der Produktion von 2 Fabriken.
Dass Regierungschefinnen und Chefs die Wahl einer neuen Regierungsspitze in anderen Ländern vorab konkret kommentieren, das kommt sehr, sehr selten vor. Kein guter politischer Stil. Dass ein Staatsoberhaupt gar eine Empfehlung für ein anderes abgibt, das gibt es eigentlich gar nicht. Aber weil Russlands Präsident Wladimir Putin ohnehin nicht viel von internationalen Spielregeln hält, hat er sich nun auch an dieses Agreement nicht gehalten und im US-Wahlkampf seine Empfehlung für Trump-Gegnerin Kamala Harris abgegeben. Silke Dietrich berichtet.
Präsident Putin gilt er als politischer Freund von Donald Trump und doch hat er sich heute für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris ausgesprochen. Bei einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok sagte er, sein Favorit sei nach wie vor Joe Biden, aber da dieser ausgeschieden sei, unterstütze er nun Harris. In der Hoffnung, dass sie, im Gegensatz zu Trump, in Zukunft weniger oder gar keine Sanktionen gegen Russland verhängen würde. Fraglich ist, wie ernst gemeint die Aussage von Putin ist. Denn sein Vertrauen in Harris begründete er mit einem Kommentar, der auch ironisch gemeint sein könnte. Sie lacht so ausdrucksvoll und ansteckend, sagt er hier. Das zeige doch, dass bei ihr alles in Ordnung ist. Doch am Ende sei es ja die Wahl des amerikanischen Volkes und die würde Russland auch akzeptieren, so Putin weiter. Die USA allerdings haben Russland nun erneut vorgeworfen, die US-Präsidentschaftswahl zu manipulieren und daher Sanktionen erlassen sowie strafrechtliche Schritte gegen Mitarbeiter des russischen Staatssenders Russia Today verkündet. Das wiederum hat die russische Regierung sogleich kritisiert. Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, sagte gegenüber der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti, die USA würden eine Informationskampagne inszenieren und sie sprach dann auch eine Warnung aus. Wir werden so reagieren, dass alle erzittern werden. Die meisten US-Medien haben allerdings ihr Personal in Moskau ohnehin schon reduziert. Oder abgezogen.
Damit zum Ukraine-Krieg. Dort macht neben all den grausamen Konsequenzen des Krieges das Atomkraftwerk Saporischschja vielen große Sorgen. Allen voran dem Chef der Internationalen Atomenergieagentur, kurz IAEA, Rafael Grossi. Der hat nun erneut das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk besucht. Das Kraftwerk habe erhebliche Schäden erlitten, teilte die IAEA mit. Es sei von Drohnen getroffen worden, Stromleitungen seien ausgefallen und einer der beiden Kühltürme sei in Brand geraten. Grossi hatte bereits am Dienstag von einer sehr fragilen Lage in Europas größtem Atomkraftwerk gesprochen. Ohne Strom könne das Kraftwerk nicht gekühlt werden und das könne zu einer Katastrophe führen, sagte er. Mehr von Andrea Beer.
Der besorgniserregende Brand Mitte August an einem der Kühltürme war für Rafael Grossi Anlass für seine bislang fünfte Tour in das russisch besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja. Unabhängige Medien aus der Ukraine können nicht in russisch besetzten Gebieten arbeiten und den Besuch von Grossi vor Ort begleiteten krimmeltreue Propagandamedien. Grossi sagte ihnen, die Situation ist angespannt, weil es Krieg gibt und wir müssen einen Atomunfall vermeiden. Seien Sie vorsichtig, Herr Grossi, sagte Juri Tschernitschuk, der den IAEA-Chef über das Gelände führte und für die russischen Besatzer als AKW-Direktor fungiert. Der Ukrainer Tschernitschuk war schon vor der Besatzung Anfang März 2022 im AKW Saporischschja tätig. Ein Gericht in der ukrainisch kontrollierten Gebietshauptstadt Saporischschja verurteilte Tschernitschuk im April 2024 in Abwesenheit zu einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren. Der Grund? Unterstützung eines Aggressorstaats. Sehr gut, Sie zu sehen. Mit diesen Worten hatte Grossi Tschernitschuk zuvor mit Umarmung begrüßt, was in ukrainischen Online-Foren Unmut auslöste. Allerdings verurteilt Grossi die russische Besatzung des AKWs immer wieder aufs Schärfste. Auf dem AKW-Gelände konnte der IAEA-Chef nach eigenen Angaben eine Wasserpumpstation, ein Lager für frische Brennstäbe und den beschädigten Kühlturm anschauen. Grossi postete auf der Plattform X ein Video, das ihn in dem riesigen, schwarz ausgebrannten Kühlturm zeigt. Ich bin in innen, wie Sie sehen. Der Turm ist nicht mehr zu gebrauchen und wird wahrscheinlich irgendwann abgerissen werden. Die Sicherheit des AKWs sei dadurch nicht gefährdet. Man werde die Atomanlage nicht militärisch zurückerobern, das betonte Präsident Volodymyr Zelensky in Kiew. Ich glaube, dass es zurzeit nur politische Mittel gibt und diese leider nicht ausreichen. Sonst wäre das Atomkraftwerk bereits wieder unter unserer Kontrolle. Und militärisch sehe ich bisher keine Möglichkeiten. Deswegen muss man das Atomkraftwerk politisch zurückholen. Rafael Grossi traf Präsident Zelensky in Kiew, bevor er ins AKW Saporischschja aufbrach.
Thank you for your support and your team.
Der Präsident dankte dem IAEA-Chef und dem Beobachtungsteam, das im russisch besetzten AKW stationiert ist. Europas größte Atomanlage ist stillgelegt, benötigt jedoch Strom, um die Brennstäbe zu kühlen. Das Atomkraftwerk ist nur noch über zwei Leitungen mit dem ukrainischen Stromnetz verbunden. Die Energieversorgung würde immer wieder durch russischen Beschuss unterbrochen, erklärte der staatliche Betreiber Energoatom. Zuletzt am 2. September. Deswegen sei das AKW zurzeit nur über eine Leitung mit dem ukrainischen Stromnetz verbunden, so Energoatom. IAEA-Chef Grossi ordnete das in Kiew so ein. Ich denke, dass die Situation, die ich oft als sehr, sehr fragil beschrieben habe, für einige Tage eine gewisse Stabilität aufweist. Doch am nächsten Tag kann immer etwas passieren, ein Problem, ein Drohneneinschlag. Oder wenn eine der beiden bestehenden Stromleitungen ausfällt, was bedeutet, dass die Station erneut kurz vor einem Stromausfall steht. In der Vergangenheit gab es davon 8. Daher würde ich ihr zustimmen, wenn wir sagen, die Lage ist wirklich sehr ernst.
Die neue Regierung in den Niederlanden setzt sich aus einem, so kann man das sagen, Potpourri verschiedenster Rechter zusammen. Von radikal rechtspopulistisch bis rechtsliberal. Und das neue Kabinett machte schon kurz nach seiner Zusammenstellung kein Geheimnis daraus, dass es den bisherigen Kurs der Niederlande radikal umkrempeln wird. So auch in der Klimapolitik. Die ehemals geforderten Reformen für mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft sind mittlerweile wieder vom Tisch. Das Geld für die neuen Agrarkonzepte wird gestrichen. Aber Alternativen aus dem Landwirtschaftsministerium, die fehlen bisher. Mehr von Ludger Kazmierczak.
Jeroen van Wijk ist Milchviehhalter in der Nähe von Utrecht. Gemeinsam mit seinen Kollegen in der Provinz arbeitet er seit 2 Jahren an neuen Konzepten für die Landwirtschaft. Eine Interessensgemeinschaft hat bereits konkrete Pläne entwickelt, wie der Agrarsektor nachhaltiger wirtschaften kann. Die alte Regierung hatte solche Konzepte eingefordert, vor allem um den Stickstoffausstoß in bestimmten Regionen deutlich zu reduzieren. Dass das neue Kabinett diesen Prozess nun abrupt beendet, sieht van Wijk mit gemischten Gefühlen.
In erster Instanz denke ich von, oh,
erstmal denkst du, oh, wie schön, denn in den alten Plänen gab es Punkte, die uns nicht gefallen haben. Aber wenn du etwas darüber nachdenkst, bleibt doch eine große Unsicherheit für die Zukunft und das ist schlimm. Die neue Landwirtschaftsministerin Femke Wiersma von der Bauernpartei BBB hat den Etat für Klimaschutzprogramme von 24 Milliarden auf 5 Milliarden Euro reduziert. De facto wird es also keine weitreichenden Reformen im Agrarsektor geben. Und alternative Vorschläge hat die Ministerin, die über die Kuppelshow Bauer sucht Frau den Weg in die Landwirtschaft gefunden hat, auch nicht zu bieten. Letztlich müssen Sie darauf bis zur Vorstellung des Regierungsprogramms in 2 Wochen warten, dann stellen wir das Gesamtpaket vor. Und es wird Sie nicht überraschen, dass es darin einige Änderungen gegenüber den alten Plänen gibt. Ganz ohne Nachhaltigkeitskonzepte wird es aber nicht gehen. Denn nach einem höchstrichterlichen Beschluss ist die Regierung verpflichtet, den Stickstoffausstoß vor allem im Bereich von Naturschutzgebieten deutlich zu senken. Den bereits eingeschlagenen Weg zu einer ökologischeren Landwirtschaft jetzt jäh zu stoppen, hält Laura Brommet vom Bündnis aus Grünen und Sozialdemokraten für Irrsinn.
Ich finde es eigentlich bestürlich Vandalismus.
Für mich ist das behördlicher Vandalismus, denn Den Haag hatte den Provinzen aufgetragen, eine bessere Umweltpolitik zu betreiben. Und das jetzt auf halbem Wege zu stoppen, das geht einfach nicht.
Das kann ich auch nicht.
Selbst in den Reihen der Regierungsparteien regt sich Unmut. Tom van Kampen von der konservativen liberalen VVD, die mit Mark Rutte 14 Jahre lang den politischen Kurs im Land bestimmt hat, wundert sich über den Sinneswandel in seiner Partei. Wir haben in den vergangenen Jahren probiert, es auf eine andere Art und Weise zu versuchen. Und jetzt gibt es Parteien, die denken, dass es anders geht. Deshalb werde ich die Ministerin fragen, welche Pläne sie hat und wie sie die Umweltziele erreichen will. Darauf bin ich sehr gespannt.
Aber wie sie das tun, Daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
Ihre künftigen Pläne und den neuen Haushalt stellt die niederländische Regierung traditionell immer am dritten Dienstag im September vor, dem sogenannten Prinsjesdag. Und der dürfte diesmal spannender werden als in früheren Jahren, denn das Den Haager Rechtskabinett will mit weiteren radikalen Maßnahmen aufwarten. Gerade erst wurde bekannt, dass Asylministerin Faber die Zahlungen für die Unterbringung abgelehnter Asylbewerber zum 1. Januar des kommenden Jahres komplett einstellen wird. Das neue Rechtsbündnis macht also ernst mit dem angekündigten Kurswechsel in der niederländischen Politik.
Zurück ins Saarland. Mit Beginn der Frühschicht heute Morgen hat in den beiden Werken des Kranbauers Tadano in der Zweibrücker Stadtmitte und am Flughafen ein unbefristeter Streik begonnen. Rund 1200 Beschäftigte sind zu der Aktion aufgerufen. Hintergrund ist der geplante Stellenabbau beim Kranhersteller, der eben auch Saarländerinnen und Saarländer betreffen wird. Lisa Christel aus der SR Wirtschaftsredaktion war vor Ort.
Philipp Welker ist oft schon zur Frühschicht im Werk. Heute stand er aber nur davor, um nicht zu arbeiten.
Also wir haben uns heute Morgen ab 4 Uhr schon getroffen, zuerst im Werk Wallerscheid. Und dann sind die Kollegen zum Werk Dinglerstraße runtergefahren. Und wir haben uns da getroffen und haben da eine gemeinsame Demo abgehalten.
Mit ihm sind heute Morgen rund 800 weitere Tadano-Beschäftigte in den unbefristeten Arbeitskampf gezogen. Vom Werk aus ging es lautstark und entschlossen bis zur Kundgebung in die Festhalle Zweibrücken. Hintergrund des Streiks sind die gescheiterten Verhandlungen über die Zukunft des Standorts, die am Sonntag ergebnislos blieben. Die Geschäftsleitung hält die Schließung des Werks auf dem Flughafengelände in Zweibrücken ab Mitte 2025 für unvermeidlich, was etwa 400 Arbeitsplätze betreffen würde. Die Belegschaft ist enttäuscht, zeigt sich aber kämpferisch.
Ich habe die Schnauze voll. Das ist furchtbar. Das Fiasko für alle Leute.
Ganz schlecht fühlt man sich. Ja, weil wir uns das nicht gefallen lassen können, wie die mit uns umgehen. Ne? Das muss verhindert gehen.
Aufregen bringt nichts. Wir müssen jetzt gucken, dass wir da durchkommen.
Ich habe morgen meinen letzten Tag. Ich komme ab und zu mal vorbei und schreibe mit aus Solidarität.
Also wir stehen hier alle gemeinsam, Hand in Hand, kämpfen für die Zukunft und mal sehen, was sich daraus entwickelt.
Die IG Metall hatte die Beschäftigten zum Streik aufgerufen. Seit heute Morgen stehen die Werke des Kranbauers still. Für Salvatore Vicari, den zweiten Bevollmächtigten der IG Metall Homburg-Saarpfalz, ist der Streik schon jetzt ein Erfolg.
Tadano steht in Wallerscheid, Tadano steht in der Dinglerstraße. Beide Werke ist Stillstand, ein klares Zeichen. Die Mitglieder hatten im gestrigen Votum mit 92,95% dem Arbeitskampf zugestimmt. Und heute der Start, ein eindeutiges Zeichen gegen die Pläne des Managements.
Die IG Metall befürchtet langfristig eine vollständige Verlagerung der Kranproduktion und wirft dem Management vor, bei den Verhandlungen auf keinerlei Gegenvorschläge einzugehen. In 12 Tarifrunden kam es bisher zu keiner Einigung. Die Geschäftsführung begründet den Arbeitsplatzabbau mit der schwierigen Geschäftsentwicklung. Für Philipp Welker ist der unbefristete Streik das letzte Mittel.
Ich erhoffe mal persönlich, dass es zu einer baldischen Einigung kommt und dass man einfach wieder weiterschaffen kann, dass wir das tun können, was wir können, nämlich Krane bauen.
Und wie immer zum Ende des Tages und unserer Sendung, der Blick nach Paris zu den Paralympics. Da gab es heute aus deutscher Sicht Grund zum Jubeln. Mats Nicholson bringt sie sportlich auf den neuesten Stand.
Nach der eher enttäuschenden Halbzeitbilanz läuft es für das deutsche Team inzwischen besser. 3 deutsche Goldmedaillen sind heute möglich. Eine ist schon sicher. Natascha Hiltrop, die Sportschützin, holte ihren 2. Sieg bei diesen Paralympics.
Ja, am Anfang habe ich ein paar kleine Fehlerchen gemacht, aber derer wurde ich mir dann bewusst und dann habe ich nochmal ordentlich angegriffen zum Ende.
Ordentlich angegriffen haben auch die beiden Topschwimmer Taliso Engel und Elena Kravtsov mit Rekordzeiten in ihren Vorläufen über 100 Meter Brust. Beide haben sehr gute Chancen, heute weitere Goldmedaillen für Deutschland zu holen. Kaum jemand hatte Weitspringerin Nele Moos auf der Rechnung. Sie sprang im Regen von Paris zum ersten Mal mehr als 5 Meter weit und gewann Silber.
Ich habe rausgeguckt, natürlich war uns klar, dass das Wetter echt schlecht ist. Wir haben uns an einem kleinen Zelt aufgewärmt. Die Bedingungen waren nicht optimal. Ich glaube, ich habe noch nie zu so schlechten Bedingungen einen Weitwurfwettkampf gemacht.
Auch die Radsportler hatten mit dem Regen in der Nähe von Paris zu kämpfen. Annika Zayn-Giles gewann im Straßenrennen wie zuvor im Zeitfahren Bronze. Diese Medaillenfarbe ist auch noch für die Sitzvolleyballer möglich. Nach der Halbfinalniederlage gegen Bosnien steht das Spiel um Platz 3 an. Die deutsche Mannschaft steht aktuell auf Platz 11 im Medaillenspiegel und ist damit dicht dran am Ziel, einem Platz unter den 10 besten Nationen der Welt.
Damit bleiben mir nur noch die Wetteraussichten. Heute Abend nimmt die Bewölkung von Lothringen her wieder zu und es kommen dann auch noch Schauer und Gewitter auf. Bei Temperaturen um die 20 Grad wird es dann auch noch entsprechend schwül. Morgen geht es dann stark bewölkt weiter, dazu immer wieder gelegentlich Regen. Später dann aber etwas freundlicher und sonniger. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 bis 25 Grad. Das Wochenende startet am Samstag mit einigen Wolken. Danach gibt es längeren Sonnenschein und es bleibt den Tag über trocken. Der Sonntag wird eine Mischung aus vielen Wolken, etwas Sonne und immer wieder können Schauer und Gewitter dazukommen bei 21 bis 25 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend mit Florian Mayer im Studio. Ihnen vielen Dank fürs Interesse und Zuhören und einen schönen Abend. Machen Sie es gut.